Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütkehaus. Hallo, herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Dr. Stefan Rücker und wir sprechen über Resilienz und Stärkung von Trennungskindern. Hallo, Herr Dr. Rücker, schön, dass Sie wieder da sind.
Hallo, Frau Lütkehaus, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Sie sind ja Dauergast im Familiebleiben-Podcast, aber wer Sie noch nicht gehört hat, sagen Sie kurz zwei, drei Sätze zu sich selbst.
Ich bin Doktor für klinische Psychologie. Ich habe meinen Schwerpunkt im Bereich der Kinderpsychologie und ich bilde die Brücke zwischen Forschung und Praxis. Das heißt also, ich arbeite nicht allein praktisch beratend oder in therapeutischen Kontexten, sondern führe auch Studien durch, bundesweite Studien zum Thema Inobhutnahme, aber auch zum Thema Kindeswohl und Umgangsrecht. Also mein Schwerpunkt ist der Kinderschutz.
Und da haben wir ja schon einige Folgen auch dazu aufgenommen, zum Beispiel zu Umgangsmodellen und Kindeswohl und vielen anderen, die können alle nachgehört werden. Und außerdem sind sie auch gut aufzufinden in der Presse. gerne mal googeln. heute sprechen wir über Trennung und was die mit Kindern macht und wie Kinder gestärkt werden können, wie diese resilienter werden können. Vielleicht zum Einstieg ein kurzer Überblick. Was macht eine Trennung der Eltern mit den Kindern?
Eine Trennung kann für Kinder tiefgreifende emotionale und psychologische Auswirkungen haben. Trennung können Gefühle der Unsicherheit auslösen, der Trauer, der Angst, weil ja das vertraute Familiengefüge erst einmal auseinanderbricht. Und wenn wir uns mit Studien beschäftigen, dann stellen wir fest, dass zwar im Großteil die trennungsbezogenen Belastungen bei den Kindern dann irgendwann wieder remittieren, das heißt, die nehmen ab, je nachdem, wie gut eben die familiäre und soziale Unterstützung aussieht für die Kinder. Aber wir können mit Sicherheit sagen, dass Trennungen oder Scheidungen für fast 100% aller Kinder zunächst einmal ein belastendes Ereignis ist.
Und was ist besonders belastend für Kinder? Also welche Umstände im Zuge der Trennung sind besonders belastend?
Es kommt ja zu Veränderungen in der täglichen Routine. Es kommt auch zur Trennung von einem Elternteil und oft bestehen natürlich auch Konflikte zwischen den Eltern, sodass die Kinder das Gefühl haben, zwischen den Eltern hin und her gerissen zu werden, was also zu Stress führen kann, was auch Verwirrung auslöst. Das heißt, diese gesamte Statik eines Familiensystems verändert sich ja erst einmal fundamental. Und dann kommt es eben darauf an, also wie wird das nach hinten ausgestaltet von den Eltern? Wie gut können sie dieses Ereignis vielleicht auch gemeinsam bewältigen, um den Kindern hier die Situation ein Stück zu erleichtern, ob dann eben die Belastung auf Seiten der Kinder dauerhaft bestehen oder ob sie dann eben auch abnehmen.
Das würde ich gern konkreter wissen, was Eltern, die uns zuhören, tun können, damit die Trennung, klar, einschneidendes Ereignis, aber für die Kinder dennoch so wenig belastend wie möglich ist.
Eltern sollten zwei Dinge tun und da werde ich auch gar nicht müde, das zu erwähnen. Sie sollten also einmal den Kindern sagen, dass die Kinder selbst nicht schuld sind an der Trennung der Eltern. Für Kinder ist ja die Trennung der Eltern etwas, das sie in ihrem Leben, in ihrer Welt gar nicht antizipieren können. Damit beschäftigen sie sich in der Regel nicht. Vielleicht haben sie mal im Kindergarten oder in der Grundschule davon gehört, dass das bei anderen Kindern geschieht, dass die Eltern sich da trennen, aber für sich selbst haben die Kinder das eigentlich erstmal gar nicht vor Augen. Wenn das dann geschieht, löst es fundamentale Irritationen aus, so dass die Kinder manchmal auch Kraft ihres Alters, ihres Entwicklungsstands diese Veränderung, diese Einschneidung in ihrem Leben am besten dann verstehen können, wenn sie sich selbst die Schuld dafür geben. Also, dass sie sich ungebührlich verhalten haben zum Beispiel, dass sie nicht auf die Eltern gehört haben. Das sind manchmal sehr tragische Interpretationsmuster. Aber Trennung ist gerade für jüngere Kinder ein so großes Ereignis von so fundamentaler Auswirkung, dass sie dann dieses Ereignis am besten integrieren können, indem sie sich Schuldanteile selbst adressieren. Das heißt also Punkt Nummer eins, man sollte unbedingt klar machen, das muss man sich vor Augen halten, Kinder suchen sich selbst als Auslöser für die Trennung, ihnen versichern, du bist nicht der Grund für die Trennung. Es hat andere Gründe. Und Punkt Nummer zwei ist eben auch, dass Kinder natürlich häufig fürchten, dass mit einer Trennung einhergeht, dass sie dann einen Elternteil nicht mehr sehen, dass sie ihn verlieren. Da sollte man Kindern eben auch die Sicherheit vermitteln, dass das auch nicht so ist, sondern dass die Eltern, wenn sie auch einander nicht mehr lieben oder beieinander leben können oder miteinander, dass sie als Eltern trotzdem weiterhin fungieren und dass Mama Mama bleibt und dass Papa Papa bleibt. Das ist ein wichtiger Aspekt. Wichtig ist auch, dass man offen und ehrlich kommuniziert. Kinder benötigen nicht alle Informationen, auch zu den Trennungsgründen zum Beispiel. Aber trotzdem sollte man mit ihnen offen sprechen und ihnen erklären, dass sich die Verbindung auflöst. Ein wertvoller Aspekt ist, wenn man es schaffen kann, also sag mal, Routinen aufrecht zu erhalten, also stabile Routinen auch zu bewahren und den Kindern emotionale Sicherheit bieten. Das heißt also Sicherheitssignale senden, wir lieben dich, wir lieben dich, wir lieben dich. Dass wir uns voneinander lösen, wird niemals bedeuten, dass sich einer von uns von dir löst. Ja, die Liebe zu dir ist davon vollkommen unberührt. Und dann ist es eben auch gut, wenn Eltern es schaffen können, ihre Konflikte ja nicht vor den Kindern auszutragen. Da ist natürlich jetzt auch eine hohe selbstreflektorische Leistung gefragt von den Eltern. Das ist schwierig, wenn Emotionen im Spiel sind. Da sind Enttäuschungen, Kränkungen, da ist Wut. Aber wir gehen jetzt mal vom Best Case aus. Also wer es schaffen kann, seine eigenen verletzten, beschädigten Gefühle unabhängig von den Kindern zu regulieren, wer sich also vor den Kindern nicht streitet, der macht schon ganz viel Gutes.
Da gehören ja einmal zwei dazu, zum Streiten und Nicht-Streiten gehören zwei. Was können Eltern gemeinsam tun? Und wenn das mit dem gemeinsamen so kurz nach einer Trennung nicht so ideal klappt, was kann denn jeder Elternteil alleine tun, um die Kinder gut durch die Trennung zu begleiten?
Eltern sollten ihre Kinder unbedingt in diesen Prozess mit einbeziehen. Wir alle benötigen Perspektiven und Klarheit. Das Leben muss berechenbar sein. Das heißt, den Kindern schon sagen, verändert sich was in der Wohnsituation? Ziehen wir aus? Zieht der andere Elternteil aus? Wie wirst du auch betreut künftig? Das ist ein wichtiges Thema. Den Gefühlen der Kinder Raum geben. Man selbst ist sicherlich auch in einer schwierigen Umbruchphase als Elternteil. Dennoch sollte man eben auch versuchen, den Kindern die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Gefühle zu artikulieren. Schuldzuweisung vermeiden, gegenüber dem anderen Elternteil, keine negativen Aussagen über den anderen Elternteil treffen, wenn es geht. Es gibt Eltern, die da sagen, Mama hat uns verlassen oder Papa hat uns verlassen. Nein, Elternteile verlassen ja meistens nicht ihre Kinder. Solche Elternteile gibt es und es ist furchtbar demütigend und schmerzhaft für die betroffenen Kinder. Aber im Großteil der Trennungen und Scheidungen verlassen ja Elternteile nicht ihre Kinder, sondern eben den anderen Elternteil. Also hier wichtig, solche Aussagen eben nicht zu treffen. Und ich will das nochmal wiederholen. Also den Kindern immer wieder vermitteln, ihr seid nicht verantwortlich.
Wir hatten vorher schon kurz angedeutet, dass es für kleine Kinder besonders schlimm ist. So pauschal kann man das wahrscheinlich nicht sagen. Welchen Unterschied macht denn das Alter der Kinder in Bezug auf die Belastungen? Oder wie auch und auch wie äußern die sich vielleicht unterschiedlich?
Bei ganz jungen Kindern ist ja das Verständnis noch gar nicht dafür vorhanden, dass es Trennungen gibt. Und wenn dann eine nahestehende Bindungs- und Bezugsperson erst einmal ausscheidet und dann vielleicht Tage oder Wochen zwischen dem nächsten Kontakt zu diesem Elternteil bestehen, dann löst das bei ganz jungen Kindern Stressreaktionen aus. Wir haben also häufig Hinweise auf einen Anstieg im Plasmacortisol. Das heißt also, da sehen wir dann tatsächlich biologische Stressreaktionen bei den Kindern, die nicht günstig sind, weil Cortisol sich eben ungünstig auswirkt auf die Synaptogenese, auf die Entwicklung des Gehirns, wo eben auch Bereiche betroffen sein können, die zum Beispiel für die emotionale Reizverarbeitung dann wichtig sind. Also das ist ein schwieriger Zustand. Ältere Kinder, vielleicht ältere Vorschulkinder noch, sind irritiert, unsicher, sind dann erstmal anklammernd, entwickeln Trennungsangst, aber können sich tatsächlich aufgrund der Neuroplastizität des Nervensystems, also ich sag mal der Flexibilität von Anpassungsleistung, doch schon eher mal an neue Situationen gewöhnen, während ältere Kinder möglicherweise auch im Loyalitätskonflikt gefangen sind und sich irgendwo verantwortlich fühlen für beide Elternteile. Das heißt also, Alter ist hier ein Thema, was du die Bewältigungsmöglichkeiten betrifft, aber auch das Geschlecht. Wir sehen schon, dass Mädchen manchmal mit neuen Situationen etwas besser zurechtkommen als Jungen. Gleichzeitig entwickeln sie auch Belastungen, die aber nicht so gut erkennbar sind wie bei Jungen. Das heißt, bei Mädchen muss man schon sehr genau schauen, ob die sich wirklich sehr gut anpassen können oder ob sie eine Anpassungsleistung zum Preis einer verdeckten Belastung zeigen. Aber in der Regel ist schon so, dass Kinder, wie gesagt, Belastungskennzeichen auch zeigen und da dann auch ganz spezifisch ihre Herausforderungen mit der Bewältigung dieses Ereignisses haben. Aber ich will es nochmal wiederholen. Das Ausmaß der familiären und sozialen Unterstützung ist hier maßgeblich, ob so etwas Folgen hat oder ob diese Belastungen dann vorübergehender Natur sind.
Vielleicht können Sie noch kurz was zu Teenagern sagen, weil wir hatten jetzt so kleinere Kinder und mittleren Alters, aber ich denke es nochmal so zwischen 14 und 17, 18, 19. Wie gehen die mit so einer Trennungsbelastung um?
Wir erkennen häufig Wut, nicht? Jetzt haben die das so lange geschafft, die beiden Elternteile, und jetzt sind wir fast schon erwachsen und dann trennen die sich so. Da sehen wir oftmals eben Frustration, auch Wut, die dann auch offen ausgesprochen wird gegenüber den Elternteilen. Wir sehen natürlich aber auch sowas wie Irritation gegenüber liebevoll besetzten Beziehungen. Für ältere Kinder findet die Trennung der Eltern ja auf einer vollbewussten Ebene statt, im Vergleich zu viel jüngeren Kindern zum Beispiel. Und da ist es dann schon so, dass eben der Kummer, der mit der Trennung der Eltern oft einhergeht, so ein bisschen vorsichtig macht, was das sich einlassen auf Beziehungen betrifft. Also wenn Beziehungen, die liebevoll besetzt sind, eben doch brüchig sein können, dann muss ich ein bisschen vorsichtig sein mit dem Einlassen in liebevoll besetzte Beziehungen, wenn ich nicht diesen Schmerz, den ich jetzt gerade fühle, angesichts der Trennung meiner Eltern nicht noch einmal erleiden möchte. Das macht also Kinder, gerade jugendliche Kinder, oft ein bisschen misstrauisch gegenüber libidinös besetzten Verbindungen. Auf der anderen Seite ist es schon so, dass sie ja Kraft ihrer Entwicklung bessere Coping-Strategien haben. So ab dem Alter von 14, 15, spätestens 16 nimmt ja auch so ein bisschen die Bedeutung der Eltern ab. Das muss man ja klar sagen, ohne dass die Liebe nachlässt. Aber da ist die gleichaltrigen Gruppe schon mal wichtiger. Und in dem Alter haben dann ja auch die Kinder vielleicht schon mal eine Freundschaft. Ja, da sind vielleicht auch schon mal so kleine Liebesbeziehungen entstanden. Aber da sind eben auch freundschaftliche Beziehungen zu den Gleichaltrigen, die eben auch Halt geben können. Da sind Ablenkungsmöglichkeiten. Da ist eine ganz andere Autonomie, eine ganz andere Selbstständigkeit, sodass die Kinder dann mit dieser Situation schon deutlich besser zurechtkommen können, auch wenn da trotzdem, also Verzweiflung dabei ist, trotzdem besser mit der Trennung der Eltern zurechtkommen können, als das jüngere Kinder schaffen.
Sie hatten am Anfang eben gesagt, eine Sorge, eine Belastung der Kinder ist, den anderen Elternteil zu verlieren. Dazu haben wir ja Folgen aufgenommen, siehe Shownotes. nicht ganz unberechtigt, sage ich mal. Es gibt einige Familien, in denen der Kontakt zum anderen Elternteil verloren ist. Sagen Sie dazu einen Satz bitte, wie viele das sind, weil ich die Zahlen immer wieder überraschend finde, bevor ich eine weitere Frage für Sie habe.
Wir gehen davon aus, dass 30.000, 40.000 Kinder jährlich, das zeigen Untersuchungen, den Kontakt zu einem Elternteil aufgrund von Trennung oder Scheidung der Eltern verlieren. Nicht, und das ist die ganz große Differenzierung an der Stelle, weil der Elternteil, der dann verloren geht, kein Interesse am Kind hat, aggressiv, gewalttätig, sexuell übergriffig war, sodass die Kontaktunterbrechung oder Beendigung geradewegs notwendig ist, sondern weil hier der elterliche Konflikt dann dazu führt, dass das Kind sich vielleicht solidarisiert mit dem hauptsächlich betreuenden Elternteil und den anderen ablehnen muss.
Wobei es die anderen Fälle natürlich auch gibt die gravierend und ernst zu nehmen sind.
Absolut.
Gut, dass Sie das nochmal so schön zusammengefasst haben.
Ja, das nimmt dieser Tage nicht jeder so differenziert wahr. So differenziert man es auch sagt, aber es gibt natürlich auch Ohren, die sind da versperrt. Und vielleicht darf man das noch nachfügen. Es ist wirklich wahnsinnig wichtig, hier sehr sauber zu trennen. Was sind denn die Entwicklungspfade, auf denen Elternteile verloren gehen, auf denen Kinder ihre Elternteile verlieren? Und selbstverständlich gibt es Elternteile, die wirklich einfach übergriffig sind, die gewalttätig sind, die auch den Elternteil schlagen, wo dann manche Gerichte sagen, na ja, warum soll man hier den Kontakt aussetzen? Er hat ja nicht das Kind geschlagen oder sie, sondern ja nur den anderen Elternteil. Da bin ich total klar. Elternteile, die Gewalt anwenden, sind Elternteile mit einem Mangel an Impulskontrolle. Das sind keine guten Rollenvorbilder. Insofern muss man hier sehr vorsichtig sein, mit wem, mit welchen Elternteilen man hier Kontakt ermöglicht. Aber darüber sprechen wir gerade nicht, sondern wir meinen ja dann diese Fälle, wo einzig der elterliche Konflikt zum Bruch zwischen der Beziehung von Kindern und Elternteilen führt.
Danke, dass Sie das nochmal so schön dargestellt haben. Wir bleiben dran, wir sprechen einfach weiter darüber, so differenziert wie möglich. Ich bin neulich im Interview gefragt worden, da ging es um Patchwork, da reden wir ja auch in einer anderen Folge drüber, ob das bei Menschen zu Resilienz führt, bei Kindern, wenn sie dann erwachsen sind, ob sie dann in Teams irgendwie anpassungsfähiger sind und so weiter. Und da habe ich mir Gedanken gemacht, so kam ich auch auf unsere heutige Podcast-Folge. Keine Ahnung, ich bin Juristin und nicht wie Sie vom Fach. Ich glaube aber, es kommt sehr drauf an und deswegen gebe ich die Frage einfach mal an jemand weiter, der das besser weiß. Warum kommen manche Kinder durch, gehen wir mal von vergleichbaren Trennungen der Eltern aus, warum kommen manche Kinder besser durch so eine Trennung, vielleicht sogar gestärkt mit neuen Fähigkeiten und manche überhaupt nicht?
In der Tat ist es so, dass moderater Stress, dass moderate Belastungen Kinder stärken. Man darf das eigentlich gar nicht sagen, weil das auch natürlich ein verführerisches Element ist und Eltern vielleicht glauben, wenn sie ihre Kinder belasten, dass sie ihnen was Gutes tun. Also wir sehen aber tatsächlich in Studien, dass es so ist. Also moderate Stressbelastungen führen dazu, dass Kinder widerstandsfähiger werden. Aber jenseits dessen stellt sich natürlich die Frage, warum gelingt es manchen Kindern besser, mit widrigen Lebensumständen umzugehen als anderen Kindern? Und das Schlüsselelement, die Brücke, das Bindeglied ist oft die Resilienz, also die seelische Widerstandskraft. Und diese Resilienz, die kann man tatsächlich stärken. Es ist schon so, dass wir hier erkennen können, dass biologische Faktoren, genetische Faktoren auch natürlich Einfluss haben. Also zum Beispiel die Serotonin-assoziierten Gene oder Neurotransmitter, also Nervenbotenstoffe wie Serotonin, Dopamin, Tryptophan. Wenn das im Gehirn, sag ich mal, im Gleichgewicht ist, dann sind Kinder schon in der Lage zu sagen, ich bewältige das Problem, das schaffe ich schon. Bei anderen Kindern ist vielleicht die genetische Grundlage noch nicht so ideal vorhanden. Die gute Nachricht ist aber, dass man Resilienz eben fördern kann. Und wo eben, wie gesagt, Familie oder das soziale Umfeld ganz, ganz viel tun kann, um die Kinder widerstandsfähiger zu machen, um sie eben durch diese, sag mal, Quellensituation, durch diese herausfordernde Zeit zu begleiten.
Und wie kann die Resilienz gestärkt werden von Kindern? Sollen wir hier auch wieder nach Alter unterscheiden oder gibt es da so erstmal vorab was Grundsätzliches?
Das ist tatsächlich altersspezifisch. Ganz wichtig ist ohnehin, also ganz unabhängig jetzt von Belastungssituationen oder von späteren Trennungen, wenn Eltern ihren Kindern eine sichere und liebevolle Umgebung anbieten, wenn also eine Geborgenheit geschafft wird, wenn Kinder ermutigt werden, über ihre Gefühle zu sprechen, wenn auch positive Bewältigungsstrategien vorgelebt werden, also wenn Eltern sagen, das ist jetzt zwar ein bisschen blöd, wir haben jetzt geplant, ein Picknick zu machen und in den Park zu fahren, aber es regnet, so bei ganz kleinen Kindern zum Beispiel. Dann sind die Kinder enttäuscht. Wenn die Eltern jetzt auch enttäuscht sind, die Ohren hängen lassen, dann entsteht beim Kind so ein bisschen der Eindruck, man ist hilflos, man ist ausgeliefert. Man kann schwierige Situationen gar nicht verbessern. Wenn die Eltern aber sagen, das macht überhaupt nichts, wir haben ja unseren Picknickkorb und wir suchen jetzt einen Indoor-Spielplatz auf oder machen irgendetwas anderes oder wir tragen einfach die geeignete Kleidung, wir ziehen uns Regenzeugs an. Es gibt ja dieses schöne Sprichwort, daher, dass also kein schlechtes Wetter gibt, sondern nur eben schlechte Kleidung. Dann lernen Kinder, dass man auch Herausforderungen durchaus positiv bewältigen können. Wenn Eltern das vorleben, machen sie viel richtig. Es gibt ja das Sprichwort, ne? Kinder kann man nicht erziehen, die machen einem alles nach. Lebt man positiv vor, wie man mit herausfordernden Lebenssituationen umgeht, dann macht man schon ganz viel Positives. Und dann gibt es noch spezifische Dinge, die man hier ganz konkret tun kann.
Kurze Nachfrage. Beim Picknick kann ich mir das noch gut vorstellen. Ich sehe die gerade so im Park unterm Baum im Regen. Kann man machen. Aber wenn ich jetzt von einer Trennungssituation als Elternteil selbst komplett erschlagen und erschüttert bin, dann ist das natürlich ein bisschen schwieriger. Und da passt vielleicht auch eine Frage, die mir auch oft gestellt wird. Wann bin ich authentisch meinem Kind gegenüber und sage, mir geht's wahnsinnig schlecht? Und inwieweit muss ich aber positiv auftreten, um zum Beispiel auch die Resilienz zu stärken? Wie bekommt ein Elternteil, der oder die unter der Trennung leidet, diese Gratwanderung hin?
Resilienz in der Krise zu fördern, sieht eben gerade auch vor, zum Beispiel die emotionale Entwicklung zu fördern. Ich würde Kinder auch nicht täuschen mit Blick auf meine eigene Befindlichkeit, weil Kinder natürlich schon auch gut in der Lage sind, Gefühle zu lesen. Also Kinder sollten bei Trennung ermutigt werden, ihre eigenen Gefühle zu benennen, sich auszudrücken. Das hilft einfach, dass sie sich selbst besser verstehen können und über Gefühle zu sprechen, hilft auch über Gefühle hinwegzukommen, Gefühle zu regulieren. Wenn Kinder ihre Elternteile fragen, bist du traurig? Und Elternteile sind traurig, dann sollten Elternteile das auch so benennen. Wenn die Eltern jetzt sagen, nein, es ist alles gut, wie ich das oft erlebe, dann geht den Kindern ja ein Stück weit die Fähigkeit zur Realitätsprüfung verloren. Dann sagen die, ich habe den Eindruck, Mama oder Papa ist traurig, aber die sagen etwas anderes. Da passt was nicht zusammen, das irritiert mich. Und das kann schlimmstenfalls dazu führen, dass Kinder später nicht in der Lage sind, die Gefühle des Gegenüber zu erkennen. in der Schule oder vielleicht auch im Kindergarten, dann sieht man dort vielleicht jemanden sitzen in gebeugter Haltung, dem eine Träne aus den Augen fließt und dann denke ich, der ist vielleicht gar nicht traurig, dem habe ich auch nicht Unrecht getan, wahrscheinlich täusche ich mich da, wenn ich jetzt glaube, dass es dem nicht gut geht. Also das will man nicht, sondern man möchte ja schon ganz gern auch empathische Kinder in die Gesellschaft entlassen. Deswegen tun Eltern gut daran, wenn sie auch zu ihren Gefühlen stehen und sagen, ja, es geht mir gerade nicht gut, mich macht das traurig, aber ich weiß auch, dass diese Zeit vorübergeht und dann geht es mir wieder besser. Das kann man nachschieben. Aber sich jetzt zu verbiegen und die Kinder zu täuschen, ist nicht der richtige Weg. Der richtige Weg ist auch nicht, dass man jetzt vielleicht Wochen oder Monate wirklich ja in Trauerhauchen dann da sitzt und gar nicht mehr verfügbar ist emotional. Man sollte sich dann auch Hilfe suchen. Aber Gefühle leugnen, die ohnehin offensichtlich und erkennbar sind für Kinder, das sollte man auch nicht tun.
Hilfe suchen ist dann ein ganz gutes Stichwort, wenn ich als Elternteil merke, ich kann gerade nicht gut für meine Kinder da sein, weil mich das zu sehr erschüttert. Was können denn Eltern noch tun? Da hatte ich sie ja unterbrochen, um die Resilienz von ihren Kindern zu fördern, beim Picknick, aber auch bei der Trennung.
Also wie gesagt, ganz wichtig ist, Kindern das Gefühl zu geben, dass sie geliebt werden. Liebevolle Beziehung ist ein ganz wichtiger Faktor zur Förderung der Resilienz, der seelischen Widerstandskraft. Positive Interaktionen mit den Kindern, aktives Zuhören, emotionale Unterstützung, also die Gefühle der Kinder regulieren bei Wut, bei Trauer, bei Unsicherheit, Kinder unterstützen. Wichtig ist auch, Selbstwirksamkeitserfahrungen zu ermöglichen. Manchmal neigen Eltern dazu, viel zu früh einzugreifen, wenn Kinder versuchen, Aufgaben zu lösen. Also der Klassiker ist, Kind nimmt sich vielleicht mit 3 oder 4 Jahren dann das Tetrapack Milch und einen Becher und versucht am Tisch selber einzugießen. Na, da sind Eltern oft dann in der Situation und sagen, ich mache das eben für dich. Man sollte das nicht tun, sondern man sollte schon schauen, also dass irgendwie wenigstens ein paar Milliliter in den Becher landen und den Tisch kann man später wischen und dafür das Kind loben und sagen, Mensch, das hast du klasse gemacht, da ist tatsächlich was im Becher. Beim nächsten Mal wird's noch mehr, das hast du jetzt geschickt gemacht, ja, sodass Kinder eben lernen können. Das ist Lernen, das macht sie stark. Das fördert auch den Glaube an die eigenen Fertigkeiten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Kinder ermutigen, Kinder loben, nicht inflationär loben, also Kinder totloben. Das hast du toll gemacht, das hast du toll gemacht, das hast du toll gemacht, ja. Sondern ganz konkret und auch intermittierend. Ne? Ich weiß, dass du dich vorhin geärgert hast, als das andere Kind so unhöflich war oder dir die Schaufel aus der Hand gerissen hast. Aber ich finde klasse, dass du ruhig geblieben bist und dass du gesagt hast, dass du dich ärgerst. Das finde ich gut. Ne? So ganz konkrete Alltagssituationen, weil wenn man jetzt sagt, hast du gut gemacht oder du bist toll, damit kann kein Mensch was anfangen. Ist übrigens ein wichtiges Beispiel, auch mit Blick auf wirtschaftliche Fragestellungen. Ein Lob ist etwas extrem Wertvolles auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und es kostet gleichzeitig gar nichts und es wird so selten vergeben. Also man sollte Kinder schon positiv verstärken, indem man eben hervorhebt, dass ihnen etwas gelungen ist und das auch ganz konkret benennen. Aber wie gesagt, wohl dosiert. Strukturen und Routinen, also stabile Tagesabläufe, gerade bei Trennung und Scheidung anbieten. Regelmäßigkeit, Vorhersehbarkeit. Ist es wirklich notwendig, in eine andere Stadt zu ziehen? Oder kann das Kind, können die Kinder weiterhin dieselbe Schule besuchen? Können sie im Sportverein bleiben? Dürfen auch freundschaftliche Verbindungen erhalten bleiben? Wichtiges Thema. Die körperliche, die geistige Gesundheit fördern. Das funktioniert zum Beispiel durch einen gesunden Lebensstil, durch ausgewogene Ernährung, durch ausreichenden Schlaf, durch regelmäßige Bewegung. Entspannungstechniken können hier helfen. Auch die Ernährung ist ein wichtiges Thema. Also Genetik ist keine Einbahnstraße. Wenn man jetzt sagt, man möchte Resilienz fördern, dann kann man das auch tun, indem zum Beispiel Ernährungsgewohnheiten auf die Biologie zurückwirken. Also wir wissen aus Studien, dass Omega-3-Fettsäuren zum Beispiel zu einem ausgewogenen Neurotransmitterhaushalt beitragen. Und davon sprach ich eben. Wenn also die Nervenbotenstoffe im Gehirn in einer Balance sind, dann sind wir auch besser in der Lage, mit Herausforderungen umzugehen. Und natürlich, ganz wichtiger Punkt, Bezugspersonen, Paten, Nachbarn, Freunde, Lehrkräfte, Großeltern können dort Stabilität und Sicherheit vermitteln, wo es die eigenen Eltern gerade nicht schaffen.
Dazu haben wir auch eine andere Folge aufgenommen, die ich hier natürlich auch in die Shownotes stelle. Das ist auch tatsächlich noch meine nächste und auch abschließende Frage. Wenn die Eltern gerade genug eigene Sorgen haben, wer kann denn resilienzfördernd einspringen oder unterstützen und wie?
Ja, zum Beispiel Pateneltern oder Nachbarn oder befreundete Familien, die einen ganz wertvollen Beitrag leisten, indem sie zeigen, wir sind für dich da. Wenn dich was belastet, dann sprechen wir darüber. Oder, ganz wichtig, Ablenkung. Kinder wollen manchmal eben gerade nichts mit den Konflikten im Elternhaus zu tun haben. Da gibt es ein Beispiel aus meiner eigenen Praxis. Da gibt es dann eben eine Familie in der Nachbarschaft, die holt dann jeden Donnerstag die Kinder von der Schule, eben auch das Kind, von dem sich die Eltern getrennt haben. Dann wird gemeinsam gekocht, gegessen, dann werden Hausaufgaben gemacht, dann gibt es einen Spielenachmittag. So, das ist auch gut für die Trennungseltern. Die haben dann mal die Hände frei. Die können dann ihre Aufgaben lösen, die können zu den Anwälten gehen, die können dann eben auch versuchen, einen Elternteil zumindest eine neue Wohnung zu finden. Das ist wahnsinnig wertvoll, das ist wahnsinnig entlastend. Die Großeltern geben oft, wie gesagt, dort Halt, wo die Eltern gerade nicht in der Lage sind dazu und wo dann eben Zeit verbracht werden kann in einem geschützten Raum, wo Geborgenheit erlebt wird, was gerade in dieser Umbruchphase für Kinder wichtig ist. Also emotionale Sicherheitssignale. Großeltern sollten eben auch nicht abträglich über die Elternteile sprechen, um eben den viel besprochenen Loyalitätskonflikt nicht zu fördern. Großeltern sind in der Regel ja auch altersweise und tun das hoffentlich auch meistens nicht. Also geben den Kindern schon die Möglichkeit, hier eben auch eine unbelastete Zeit in Geborgenheit zu verbringen. Schule ist ein extrem wichtiger Sozialisationsraum. Wenn Eltern wissen, dass sich von einem Schüler, von einer Schülerin die Eltern gerade trennen, dann kann man Gesprächsangebote machen. Man kann eben Sozialkontakte noch stärker fördern für die betroffenen Kinder zu anderen Mitschülerinnen und Mitschülern. Vielleicht gibt es auch einen Schulpsychologen oder auch einen Vertrauenslehrer an der Schule, wo Kontakt hergestellt werden kann im Bedarfsfall. Das heißt, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Trennung, Scheidung sind massive Umbruchsituationen für Kinder. Und es ist wertvoll, wenn man viele Strukturen und soziale Bezüge erhalten kann.
Herr Dr. Rucker, vielen Dank für das Gespräch. Ich freue mich schon auf die Folge zu den Bezugspersonen, aber erstmal vielen Dank für heute.
Ich freue mich ebenfalls. Vielen Dank Ihnen.
Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Wenn Ihnen und euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren und liken überall, wo es Podcasts gibt. Und wer mag, kann mir gern schreiben an info@familiebleiben.de oder über Social Media mit Themenvorschlägen und Fragen. Dankeschön. Familie Bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand. Ausführender Produzent Marc Tort Bielefeld, Redaktion Isabel Lütkehaus.